Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Willkommen, liebe Freunde, zu der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Rumänien International. Danke dafür, dass Sie auch diesmal unser Programm hören. Im Namen der Redaktion begrüße ich diesmal aus den Studios unseres Funkhauses in Bukarest Alex Grigorescu. Wir beginnen wie immer mit dem Funkjournal und geben Ihnen dann Details zu den einzelnen Programmpunkten.
Funkjournal.
Die Europäische Kommission warnt, dass zwar keine kurzfristigen Versorgungsrisiken bestehen, die Lage im europäischen Stromnetz jedoch auch in der kommenden Woche wegen der Dürre und der hohen Temperaturen problematisch bleibt. Die Energieerzeugung ist in einigen Ländern aufgrund des niedrigen Wasserstands zurückgegangen. Als Beispiele werden Rumänien und Ungarn genannt. Die Kommission erklärt, dass der europäische Markt und die Koordination zwischen den Staaten den Transfer von Energie in die Gebiete ermöglichen, in denen sie benötigt wird, und dass die hohe Solarenergieerzeugung den Druck auf das System tagsüber verringert habe. Rumänien hat die Europäische Kommission und den Europäischen Verband der Übertragungsnetzbetreiber gebeten, die verfügbaren Erzeugungskapazitäten sowie die Fähigkeit der Stromsysteme der Nachbarstaaten im Falle einer weiteren Verschlechterung der Lage auf regionaler Ebene Unterstützung zu leisten zu bewerten. Am Donnerstag beginnt das kontrollierte Abschaltverfahren auch für Reaktor 2 des Kernkraftwerks Tschernawoda. Der Durchfluss der Donau ist unter 1400 Kubikmeter pro Sekunde gesunken, sodass das Kraftwerk nicht mehr sicher betrieben werden kann. Details nach den Nachrichten. In Rumänien ist die jährliche Inflation im Juli unter die Schwelle von 10% gesunken und erreichte 8,16%, nachdem sich die Strompreise im Vergleich zu dem Zeitpunkt, an dem die Preisdeckelung im vergangenen Jahr aufgehoben wurde, beruhigt haben. Dies ist der stärkste Rückgang der letzten 12 Monate, wie das Nationale Statistikinstitut mitteilt. Die Rumänen spüren jedoch weiterhin den Preisanstieg von Monat zu Monat, auch wenn gemäßigter. So sind laut Angaben des Statistikinstituts die Zahlungen für Dienstleistungen im Vergleich zum vergangenen Sommer um fast 14% gestiegen, die Mieten sogar um mehr als 42%. Non-Food-Waren verteuerten sich um 8%, angetrieben vor allem durch die Kraftstoffe. Diesel wurde um mehr als 30% teurer. Bei Lebensmitteln liegen die Preise im Durchschnitt um 5% höher. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Kartoffeln und frisches Obst sind um 13% billiger als im vergangenen Jahr. Der Rückgang der Inflation sei ein wichtiges Signal dafür, dass die Maßnahmen zur wirtschaftlichen Stabilisierung selbst in einem komplizierten internationalen Kontext bereits Wirkung zeigten, schrieb der Präsident des Senats Mircea Abrudan in einem Facebook-Beitrag. In den vergangenen Monaten stand Rumänien vor großen Herausforderungen. Die Energiekrise, die Spannungen im Nahen Osten und die regionalen Unsicherheiten. Die Tatsache, dass Fitch und Moody's das Länderrating beibehalten haben, dass das Haushaltsdefizit sinkt, dass die Inflation sich weiter verringert und auch die Zinsen, die die Kreditraten der Rumänen beeinflussen, zurückgehen, zeigt, dass Rumänien beginnt, das Vertrauen der Märkte und der Investoren zurückzugewinnen, fügte der rumänische Amtsträger hinzu. Die Gespräche zwischen dem rumänischen Staatschef Nicu Șordan und den Vorsitzenden der Parteien der früheren Regierungskoalition PSD, PNL, USR und UDMR über den Gesetzentwurf zur einheitlichen Besoldung der Beschäftigten im öffentlichen Sektor sind am Dienstag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Der amtierende Arbeitsminister Dragoș Puslaru erklärte, dass in den vergangenen Tagen Fortschritte in den Bereichen Gesundheit und Bildung erzielt worden seien. Ihm zufolge gebe es jedoch weiterhin Forderungen der Gewerkschaften, zumindest im Gesundheitswesen, die im Haushalt nicht gedeckt seien. Dragoș Puslaru fügte hinzu, dass sich innerhalb einer Woche zeigen werde, ob es eine Einigung zur Unterstützung des Gesetzentwurfs gebe. Dies ist eines der von Rumänien im Rahmen des nationalen Aufbau- und Resilienzplans übernommenen Ziele, das jedoch bislang nicht vollständig umgesetzt wurde. Das Gesetz zur einheitlichen Besoldung sollte bis Ende dieses Monats verabschiedet werden. Andernfalls wird Rumänien EU-Fördermittel in Höhe von 770 Millionen Euro verlieren. Das waren die Nachrichten von Radio Rumänien International.
Auch die heutige Ausgabe unseres Funkjournals beenden wir wie immer mit einem aktuellen Beitrag. Die unmittelbar bevorstehende Abschaltung des letzten noch aktiven Reaktorblocks des Kernkraftwerks in Cernavodă hat die Probleme bei der Energieversorgung Rumäniens weiter verschärft, berichtet unser Kollege Stefan Stoica. Das AKW im Südosten von Rumänien hat die technischen Vorbereitungen für die kontrollierte Abschaltung auch von Block 2 des letzten noch in Betrieb befindlichen Reaktors eingeleitet. Grund ist der sinkende Pegel der Donau. Dies geschieht trotz der Bemühungen der Behörden, den Reaktor weiter in Betrieb zu halten. Dazu wurden ein Felsen beseitigt und mehrere Lastkähne in der Donau versenkt. Die Maßnahmen sollen den Durchfluss des Stromes im Bereich des Kraftwerks auf einem ausreichenden Niveau halten. Die Nationale Verwaltung für Wasserwirtschaft teilte jedoch mit, dass die Donau die kritische Marke für den Betrieb des Kraftwerks erreicht habe. Auch die Prognose der Hydrologen ist ungünstig. Der Durchfluss dürfte in den kommenden zwei Tagen bei rund 1350 Kubikmeter pro Sekunde bleiben. Block 1 des Kernkraftwerks ist bereits seit dem 28. Juli abgeschaltet worden. Die beiden Reaktoren lieferten rund 20% der rumänischen Stromproduktion. Um das Defizit auszugleichen, will das Energieministerium den Kohleverstromungsblock Rovinar 4 aus der Reserve holen und im Rahmen der technischen Möglichkeiten und der verfügbaren Wasserressourcen die zusätzliche Kapazität des staatlichen Energieunternehmens Hidroelectrica nutzen. Das ist der größte Stromproduzent Rumäniens. Der Block Rovinar 4 des Energiekomplexes Oltenia im Südwesten des Landes verfügt über Kohlereserven, die für außergewöhnliche Situationen bereitstehen oder mögliche Ausfälle eines der drei anderen derzeit betriebenen Blöcke ausgleichen sollen. Im ganzen Land hat der Stromverbrauch am Dienstagabend 8000 Megawatt überschritten, während die Produktion unter 6000 Megawatt lag. Damit wurde rund ein Viertel des Strombedarfs durch Importe gedeckt. Ende Juli wurde in Rumänien für den gesamten August der landesweite Alarmzustand ausgerufen, weil die Stromproduktion zurückging. Die Behörden haben die Bevölkerung, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen wiederholt zu einem verantwortungsvollen Stromverbrauch aufgerufen. Rumänien hat die EU-Kommission aufgefordert, die verfügbaren Erzeugungskapazitäten, die Höhe der Ausgleichsreserven, die grenzüberschreitenden Übertragungskapazitäten sowie die Fähigkeit der Stromnetze der Nachbarstaaten zu prüfen, falls bei einer weiteren Verschärfung der Lage in der Region Unterstützung notwendig ist. Staatssekretär Christian Buschoi vom Energieministerium nahm am Dienstag an der Sitzung der Arbeitsgruppe Elektrizität der EU-Kommission teil. Dort schilderte er die Lage in Rumänien, die bevorstehende Abschaltung von Block 2 in Cernavodă sowie die gesetzgeberischen Maßnahmen, die die Regierung zur Bewältigung der Situation ergriffen hat.
Bouchoy erklärte den Verantwortlichen der Kommission, dass die Abschaltung eines Kohleverstromungsblocks beim Kraftwerk Turchen bis zum 31. August, die als Meilenstein des nationalen Aufbau- und Resilienzplans vorgesehen ist, unter den derzeitigen Bedingungen äußerst problematisch sei. Was mögliche Einschränkungen bei der Stromversorgung anbelangt, würden diese weder Haushalte noch lebenswichtige Dienste betreffen, betonte Bouchoy. Die EU-Kommission teilte mit, dass sie die Sicherheit der Stromversorgung angesichts der Dürre und der niedrigen Wasserstände in den Flüssen Ungarns, Rumäniens und der Region Südosteuropa aufmerksam im Auge behalte.
Sozialreport. Der rumänische Alltag.
Auch wenn rumänische Arbeitskräfte auf dem heimischen Arbeitsmarkt Vorrang haben, sollten ausländische Beschäftigte mit dem gleichen Respekt behandelt werden, den sich rumänische Arbeitnehmer selbst wünschen, wenn sie im Ausland arbeiten und nicht immer bekommen. In diesem Sinne hat das rumänische Ministerium für Arbeit und Sozialschutz neue Maßnahmen getroffen. Für unseren Sozialreport hat Roxana Vasile den rumänischen Arbeitsmarkt und die Situation der ausländischen Arbeitnehmer erneut unter die Lupe genommen. Im Studio begrüßt sie Sorin Georgescu mit der deutschen Adaption ihres Beitrags. In den vergangenen 10 Jahren ist die Zahl der neu zugelassenen ausländischen Arbeitskräfte in Rumänien deutlich gestiegen. Von rund 5.500 in den Jahren 2015 und 2016 auf etwa 100.000 jährlich im Zeitraum 2022 bis 2025. Für dieses Jahr, also 2026, haben die rumänischen Behörden ein Kontingent von 90.000 Arbeitskräften aus dem Ausland genehmigt. In der Vergangenheit kam es allerdings vor, dass Arbeitskräfte aus sogenannten Drittstaaten, also Nicht-EU-Länder, nach ihrer Einreise weiter in westeuropäische EU-Länder zogen. Das verursachte erhebliche Kosten für den rumänischen Staat, etwa für Rückführungen, und führte zudem zu Problemen im Zusammenhang mit dem angestrebten Schengen-Beitritt. Vor diesem Hintergrund hat die Regierung in Bukarest kürzlich eine Eilverordnung verabschiedet, die den Zugang ausländischer Arbeitskräfte zum rumänischen Arbeitsmarkt neu justiert. Ziel ist es unter anderem, illegale Migration einzudämmen. Gleichzeitig sieht der neue Rechtsrahmen einen besseren Schutz für diese Beschäftigten vor. Insbesondere in Fällen, in denen sie illegale Gebühren zahlen mussten, keinen Lohn erhielten oder unter Druck gesetzt wurden. Nicht zuletzt sollen auch die Interessen rumänischer Arbeitnehmer und Arbeitgeber gewahrt werden. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehört die Einführung eines verpflichtenden Sicherungsmechanismus. Vermittlungsagenturen müssen künftig eine Garantie von 75.000 Euro für jeweils 250 angeworbene Arbeitskräfte hinterlegen. Dazu die Regierungssprecherin Ioana Dojoiu.
Va fi instituit un depozit financiar, un mecanism de protecție preventivă obligatorie, care garantează acoperirea costurilor aferente repatrierii,
Es wird ein finanzielles Depot eingerichtet, ein obligatorischer präventiver Schutzmechanismus, der die Deckung der Kosten für Rückführungen, die Unterstützung von Arbeitnehmern in Risikosituationen sowie die Zahlung von Bußgeldern durch Vermittlungsagenturen garantiert, wenn diese ihren gesetzlichen Verpflichtungen nicht nachkommen. Außerdem werden die Arbeitsverträge standardisiert und das Prinzip "der Arbeitgeber zahlt" eingeführt, wodurch es untersagt wird, von den Arbeitnehmern Provisionen, Gebühren oder Garantien zu verlangen. Damit passen wir uns auch den OECD-Standards an.
Angajatorul plătește, prin care se interzice solicitarea de comisioane, taxe, garanții, depozite de la lucrători și ne aliniem astfel și la standardele OECD.
Zudem soll eine nationale Online-Plattform geschaffen werden, workinromania.gov.ro, über die der Zugang ausländischer Arbeitskräfte transparent, sicher und digital verwaltet wird. Geplant ist außerdem eine Liste von Mangelberufen, die per Regierungsbeschluss festgelegt und halbjährlich auf Grundlage von Daten der Arbeitsagentur, des Statistikamts sowie in Abstimmung mit den Sozialpartnern aktualisiert wird. Arbeitgeber, die ausländische Arbeitskräfte einstellen möchten, müssen sich künftig auf dieser Plattform registrieren. Ziel ist es, unlauteren Wettbewerb und Missbrauch auf dem Arbeitsmarkt zu reduzieren. Erneut Regierungssprecherin Ioana Dojoiu.
Este un câștig foarte important și pentru cetățenii români, pentru că acest mecanism nou așează explicit recrutarea de lucrători străini în raport cu nevoile reale ale economiei și cu protejarea forței de muncă.
Das ist auch ein wichtiger Gewinn für die rumänischen Bürger. Denn dieser neue Mechanismus richtet die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte ausdrücklich an den tatsächlichen Bedürfnissen der Wirtschaft aus und schützt zugleich die einheimische Erwerbsbevölkerung. Mit Ausnahme bestimmter hochqualifizierter Bereiche können Einstellungsverfahren nur für Berufe eingeleitet werden, die auf dieser Liste der Mangelberufe stehen. Das Prinzip lautet also: Arbeitsplätze sollen vorrangig mit dem Inland verfügbaren Arbeitskräften besetzt werden. Und der Rückgriff auf Arbeitskräfte aus dem Ausland erfolgt begründet und kontrolliert.
Deci principiul este că locurile de muncă trebuie ocupate cu prioritate de lucrători disponibili în țară, pe piața internă, iar apelul la forța de muncă din exterior se face justificat și controlat.
Bereits vor dieser Eilverordnung hatte die Regierung eine weitere Maßnahme beschlossen, die das Arbeitslosengesetz ändert und eine sogenannte Stabilitätsprämie für junge Menschen ohne Beschäftigung einführt. Wer seine erste unbefristete Stelle findet, kann bis zu 27.000 Lei, umgerechnet etwa 5.400 Euro, erhalten, steuerfrei und über einen Zeitraum von 2 Jahren, insofern der Arbeitsplatz gehalten wird. Umgerechnet rund 200 Euro monatlich im ersten Jahr und 250 Euro im zweiten. Wer versucht, das System zu umgehen, muss die gesamte Summe zurückzahlen. Der ehemalige sozialdemokratische Arbeitsminister Florin Manolle sieht darin einen Vorgriff auf ein europäisches Projekt im Umfang von rund 170 Millionen Euro, das mehr als 28.000 junge Menschen unterstützen soll.
Acest sprijin pe care îl putem acorda și îl vom acorda are și o condiționalitate, aceea că după ce se termină perioada de subvenționare, adică cele 24 de luni, angajatorul să-l mai mențină obligatoriu cel puțin 12 luni în baza.
Diese Unterstützung, die wir gewähren können und gewähren werden, ist an eine Bedingung geknüpft. Nach Ablauf der Förderperiode, also nach den 24 Monaten, muss der Arbeitgeber den Beschäftigten noch mindestens weitere 12 Monate auf Basis eines unbefristeten Arbeitsvertrags halten. Das bedeutet, junge Menschen, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben, ob Schule, Lehre oder Universität, und noch nie gearbeitet haben und bei der Jobsuche immer wieder gefragt werden, welche Erfahrung haben sie, obwohl sie keine haben können, weil sie in der Ausbildung waren, werden mindestens 3 Jahre Berufserfahrung sammeln und zahlreiche neue Fähigkeiten erwerben.
Evident, nu pot să fi avut experiență pentru că au fost în școală, vor căpăta cel puțin 3 ani de experiență, vor deprinde o sumă întreagă de noi abilități.
Dieses Projekt ergänzt weitere Programme, die sich an Menschen richten, die noch nie beschäftigt waren, schwer vermittelbare Arbeitslose sind oder sozial benachteiligten Gruppen mit eingeschränktem Zugang zum Arbeitsmarkt angehören. Hinzu kommen Initiativen für die ländliche Bevölkerung in ganz Rumänien. Dennoch, so kritische Stimmen, greifen viele heimische Arbeitgeber lieber auf Arbeitskräfte aus Asien zurück, statt Arbeitslose im eigenen Land einzustellen. Sind die Unterstützungsmaßnahmen nicht attraktiv genug? Dazu erneut der ehemalige Arbeitsminister Florin Manole.
Pe de o parte, noi avem, din păcate, o mare parte a forței de muncă plecată în străinătate.
Es ist eine Mischung verschiedener Faktoren. Einerseits haben wir leider einen großen Teil unserer Arbeitskräfte im Ausland. Andererseits leben Arbeitnehmer aus Südostasien oft zu viert oder fünft in einem Zimmer, während ihre Familien in der Heimat bleiben, wo das Lebensniveau deutlich niedriger ist. Manchmal, nicht immer, ich möchte nicht verallgemeinern, haben wir auch Fälle festgestellt, in denen ausländische Arbeitnehmer in Rumänien missbräuchlich behandelt wurden, ihre Rechte nicht eingehalten wurden oder Vertragsbestimmungen nicht respektiert wurden. Die Arbeitsinspektion hat dafür wiederholt angemessene Sanktionen verhängt. Es besteht also durchaus einen Grund zur Annahme, dass ausländische Arbeitskräfte verletzlicher sind.
Deci există și percepția unora că lucrătorii străini sunt ceva mai vulnerabili.
Die rumänischen Behörden betonen daher, jeder, der in Rumänien arbeitet und ordnungsgemäß Steuern zahlt, soll mit Respekt behandelt werden, unabhängig des Herkunftslandes.
Sie hören Radio Rumänien International.
Rumänische Volksmusik bei Radio Rumänien International.
Mândră și frumoasă e Valea Prahovei, chiuie pe dealuri fete și flăcăi. Lăutarii cântă, strunele iau foc, tinerii se adună și se prinde-n joc. Ce minunată ești, Valea Prahovei! Vara când se uită, soarele-n ferești, ca o zână-n basme, tot mai mândră ești, straiele de iarnă te împodobesc. Prea frumoasă, Vale, te iubesc. Jocul ca la brează-i din strămoș lăsat, îl juca rădăcii, dar și apăsat. Babele la oră când s-au întâlnit, l-au jucat pe munte până au împietrit.
Calabraza, zic calabraza!
Ce minunată ești, Valea Prahovei! Prahova grădină să-mi florești mereu, pe ale tale plaiuri am crescut și eu, dorurile încânte ți le dăruiesc. Prea frumoasă, Vale, te iubesc!
Irina Login ist eine der am meisten geschätzten Solosängerinnen des rumänischen Volksliedes. Die Künstlerin wurde 1939 in der Gemeinde Gura Vitioarei in der Nähe von Voleni de Munte im Kreis Prahova, der Region Muntenia, geboren. Irina Login war das 5. von 6 Kindern. Ihre Mutter Elena stammte aus der Gegend, während ihr Vater Efrem in Bessarabien nahe Chișinău geboren wurde. Bădișor cu ochii verzi, Das Lied, das Sie eben gehört haben, ist eines der schönen und erfolgreichen Lieder der Sängerin Irina Login.
Bădișor cu ochii verzi, dorule, puiule, dorul meu de ce nu-l crezi, dorule, puiule, ți-l trimit pe aripi de vânt, zile întregi și nopți la rând, dar se-ntoarce suspinând și eu cânt pe vale. La retină, dorul meu, el te caută mereu, la lungi din drumul tău și eu cânt pe vale. Mă întreabă lumea-n sat, dorule, puiule, de ce bade m-ai lăsat, dorule, puiule? Eu plec ochii în pământ și nu scot niciun cuvânt, focul dorului mi-l cânt în amur pe vale. La apusul stelelor fuge o lacrimă de dor peste roa florilor și eu cânt pe vale. Trece frunza codrului, dorule, puiule, trece vremea dorului, dorule, puiule, câte doruri grele sunt, toate trec ca frunza vânt, și uitarea rând pe rând le adoarme-n vale. Numai dorul meu nu vrea să-și găsească liniștea, că nu lasă dragostea și eu cânt pe vale.
Gemeinsam mit ihren Schwestern zog Irina Login durch die umliegenden Dörfer und sammelte authentische Volkslieder von den älteren Dorfbewohnern sowie von den Arbeitern der Fabriken in der Region. Sie trug ein reiches Repertoire an Folklore zusammen und die meisten der von ihr entdeckten und später veröffentlichten Lieder fanden großen Anklang beim Publikum und bei den Radiohörern. Irina Login debütierte 1960 auf der Bühne des Kulturhauses in Wollenidemunte und schrieb sich anschließend an der Volkskunstschule der Stadt Ploiești ein. Zwischen 1959-62 gewann sie bei allen lokalen Wettbewerben, an denen sie teilnahm, den ersten Preis und 1962 erhielt sie in Boldeștskăieni den Orden der Arbeit. Ab 1962 wurde sie Solosängerin des Gesangs- und Tanzensembles Ciocârlia des Innenministeriums in Bukarest. Ein Jahr später nahm sie ihre ersten Stücke bei Radio Rumänien auf und 1965 veröffentlichte Electrecord ihre erste Vinyl-Schallplatte. Wir hören nun Irina Login mit einem schönen, gefühlsvollen Lied »De ce luna se ascunde«.
frunză verde foaielată. Spune-mi tu, codrule, odată, de ce cerul are stele și necuța ochi ca ele? De ce luna se ascunde și neicuța nu mă aude? De ce codre frățioare? Două păsări călătoare zboară alături ani de-a rândul și cu treieră pământul. Și deodată în zări departe vântul iernii le desparte. Codrul știe și suspină, iarna aspră nu-i de vină. Vântul nu le-a fost povară, lumea rea le înstrăinară. Și de atunci seara pe lună nu mai cântă. Cele două păsărele rătăcim prin rămurele, ciripesc de dor și jale, una-n deal și alta-n vale.
Der Name Dinalogin wurde mit jeder Radiosendung und jedem Bühnenauftritt, insbesondere im Fernsehen, immer bekannter. Das Jahr 1967 markiert den Beginn ihrer Zusammenarbeit mit einem weiteren, sehr beliebten Sänger, Benone Sinulescu. Gemeinsam bildeten sie eines der meistgeliebten Duos der rumänischen Volksmusik. 1974 erklärte eine Umfrage der Zeitschrift Magazin sie zur Volksmusiksängerin Nummer 1 des Landes. Sie hatte zudem zwei Auftritte in rumänischen Filmen 1978 und 1983. 1981 gewann sie beim Nationalen Volksmusikfestival in Suceava den ersten Platz in der Kategorie Profi-Solosängerinnen. Und 1982 veröffentlichte sie eine Audiokassette in einer Auflage von 800.000 Exemplaren, die innerhalb weniger Tage schon verkauft wurden. Wir hören weiter das Lied Iar mă încearcă dragostea.
Foaie verde și-o lalea, iar mă-ncearcă dragostea. Eu nu vreau să o mai ascult, că-mi pătimit prea mult. Du-te, dor, și nu te-ntoarce, lasă-mi inimioară-n pace, măi, neicuță, măi. Dorul parcă nu m-aude, tot la inimă se ascunde, măi, neicuță, măi. Cade frunza de pe nuc, nu știu încotro să apuc.
prin păduri să rătăcesc, dragostea să o ocolesc. Curge Prahova la vale, dorul tău îmi ies în cale, măi neicuță măi. Dorul din copilărie, numai Prahova mi-l știe, măi neicuță măi. Sub mărul înflorit și-mi e dor de ce-am iubit. Pică floarea mărului peste rana dorului. Vălul se ripind, se lasă, mi-aduce dorul casă, măi neicuță măi.
Nach der Wende von Dezember 1989 kehrte Irina Login auf die Bühne zurück, mit Konzerten im ganzen Land. Gleichzeitig feierte sie großen Erfolg bei ihren Auslandstourneen. Sie erhielt neue Ehrentitel und veröffentlichte mehrere Alben. Ihre erste CD erschien im Jahr 1996 und 2005 wurde ihr im Rahmen der Gala 10 für Rumänien der Titel Beliebteste Stimme Rumäniens verliehen. Zum Abschluss unserer Rubrik laden wir Sie ein, das Lied Cu drag eu v-am cântat zu hören.
Știu pe acest pământ cu drag eu v-am cântat. Nu v-am cerut nimic în schimb decât un gând curat. Încântec viața eu mi-am pus, dar asta n-a fost de ajuns. O vorbă rea tot m-a străpus, iar sufletul mi-a plâns. Dar eu tot nu m-am supărat, cu toată dragostea-am cântat și niciodată n-am uitat de unde am plecat. În suflet l-am purtat și darul sunt primit de sus, doar vouării l-am dat. O doină să aline dor sau cântecul măicuțelor, ce plângeau singur de privor ducând atâta dor. Copiilor în străinați prin lumea largă tot plecați și așteptau cu mare dor să-i vadă un privor. Să nu mai văd om neîncălzit cum stă în calea mea. Eu să mă îmbogățesc nu vreau, doar mână de ajutor să dau la cei sărați și necălziți, de soarte oropsiți. Voi face tot ce stă în putere să simtă o mângâiere, să le ștergem lacrima și să-i pot ajuta.
Sie hören Radio Rumänien International.
Freizeit und Kultur.
Hoch über den Dächern von Schäßburg liegt ein Ort von ganz besonderer Magie, der historische Bergfriedhof. Seit 1999 gehört er zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ein echtes Juwel, doch die Zeit und das Wetter nagen heftig an den jahrhundertealten Grabmalen. Jetzt läuft eine Rettungsaktion über Ländergrenzen hinweg. European Heritage Volunteers, die Kirchengemeinde vor Ort und die Schäßburger Heimatortsgemeinschaft aus Deutschland arbeiten Hand in Hand. Sie wollen den Verfall stoppen. Die Organisation European Heritage Volunteers verbindet praktische Freiwilligenarbeit mit der Erhaltung und Restaurierung des historischen und kulturellen Erbes in Europa. Die Initiative fördert seit über 20 Jahren das praktische Engagement von jungen Menschen und internationalen Fachleuten im Bereich der Denkmalpflege und Restaurierung. Gabi Mesey von Radio Neumarkt führte ein Gespräch mit Dr. Bert Ludwig, Geschäftsführer und Direktor der European Heritage Volunteers.
Der Bergfriedhof in Schäßburg ist ein historisches Juwel. Warum sind diese Arbeiten gerade jetzt so dringend notwendig?
Die Arbeiten sind notwendig, weil die Kirchgemeinde Schäßburg zunehmend schrumpft und für die recht kleine Gemeinde, die es inzwischen nur noch ist, die Baudenkmale und der Friedhof, die Gemeinde in Verantwortung und Pflege hat, einfach zu groß sind. Und deswegen kommen wir mit Freiwilligen aus ganz Europa und darüber hinaus, um die Instandhaltung und Instandsetzung des Friedhofs zu unterstützen.
Wie kam es zu der Kooperation zwischen der Evangelischen Kirchengemeinde Schäßburg und der Heimatortsgemeinschaft Schäßburg?
Der Vorstand der Heimatortsgemeinschaft Schäßburg hat uns im vergangenen Herbst, ich glaube es war im Oktober, kontaktiert und hat angefragt, ob wir das Interesse hätten, im Rahmen unseres Programms mit europäischen Freiwilligen den Bergfriedhof in Schäßburg zu unterstützen. Und dann haben wir uns erstmal zwischen der Heimatortsgemeinschaft und European Heritage Volunteers ausgetauscht und sind dann gemeinsam auf die Kirchgemeinde zugegangen und haben dann mehrere Treffen gehabt, sowohl online als auch in persona. Ich war im Januar diesen Jahres in Schäßburg. Da haben wir dann die detaillierten Arbeiten und den Rahmen des Projekts entwickelt und jetzt seit dem vergangenen Montag läuft das Projekt.
Was wird genau restauriert, renoviert, geputzt? Liegt der Fokus eher auf den historischen Grabmalen, den Wegen oder der Naturanlage?
Da der Umfang der notwendigen Arbeiten so groß ist, haben wir entschieden, uns nicht auf eine einzige Arbeit zu konzentrieren, sondern verschiedene Arbeiten miteinander zu kombinieren. Das heißt, es sind vier Arbeitsbereiche. Der erste ist relativ einfach, ist gestern passiert und wird heute und morgen passieren. Das ist die Verschönerung des Eingangsbereichs mit dem schmiedeeisernen Zaun und dem schmiedeeisernen Tor. Dann setzen wir eine Treppenanlage instand. Der Bergfriedhof ist ja in Terrassen angelegt und es gibt zahlreiche Treppen und Aufgänge, von denen viele in einem durchaus nicht sicheren Zustand sind. Und wir arbeiten an einer Treppenanlage, die aus historischen Steinstufen besteht. Wir nehmen die Steinstufen auf, wir richten sie, wir entfernen die Reparaturen, die in Beton gemacht worden sind und setzen die Steine wieder in traditioneller Technik und richten links und rechts eine Bruchsteinmauer, sodass das Gelände nicht auf die Treppe rutscht. Das ist der zweite Arbeitsbereich. Der dritte Arbeitsbereich betrifft den Soldatenfriedhof aus dem Ersten Weltkrieg. Der ist, wie uns gesagt wurde, das letzte Mal 2012, also vor 14 Jahren, etwas grundsätzlicher in Angriff genommen worden. Und gegenwärtig ist es also teilweise überwuchert und Efeu und Vegetation überall. Das machen wir relativ grundsätzlich, sodass wir dann Gras ansäen können und ab dem nächsten Jahr hoffentlich dann eine schöne, gleichmäßige Grasfläche entsteht, in der man dann die 32 Grabsteine, die ja ausgefallen aus verschiedenen Nationen betreffen, sehen kann. Und der vierte Arbeitsbereich betrifft die Dokumentation von Grabsteinen. Da die Teilnehmer ja Studierende der Architektur, der Kunstgeschichte, der Restaurierung und verwandte Studienrichtungen sind sie insbesondere auch daran interessiert, geschichtlich einzutauchen und zur Dokumentation des geschichtlichen Wertes des Friedhofs beizutragen. Der Friedhof hat jetzt etwa 2000 Grabstellen, von denen, wie uns gesagt wurde, 700 noch benutzt sind und weitere andere von der Kirchgemeinde gepflegt werden. Zusätzlich zu diesen 2000 gibt es aber zwischen 100 und 200, wir sind gerade dabei, die zu zählen, Grabplatten, die von dem alten Friedhof stammen, der ursprünglich nahe der Schülertreppe gelegen war und die sich links, meistens linksseitig des Hauptweges, aber auch noch an anderen Stellen des verloren zu gehen und die Witterung und das Überwuchern mit Efeu trägt zum Verfall bei. Deswegen werden wir die Steine zum einen, diese Grabplatten zum einen in den Plan des Friedhofs einmessen, einzeichnen und dann anfangen, für jede dieser Grabplatten einen sogenannten Passport zu machen, also einen Ausweis quasi, wo Länge, Breite, Höhe, Material, Verwitterungszustand beschrieben ist, wo die Inschriften, soweit sie noch lesbar sind, dokumentiert werden und jede Grabplatte bekommt mehrere Fotos. Das dient im Endeffekt in der Summe aller dieser Arbeiten dazu, dass wir einerseits den Friedhof als lebendigen Ort der Kirchgemeinde erhalten, dass wir zum Zweiten die Dinge, die an Gefallen des Ersten Weltkriegs erinnern, die auch von weiter her kamen, diesen Bereich gestalten und dass wir eben zum Dritten die ältesten Grabplatten, die im Moment quasi nicht beachtet sind, die stehen einfach am Weg, sind aber historisch von großer Bedeutung, dass wir die dokumentieren und somit schützen davor, dass sie verloren gehen würden.
Es werden Arbeiten an einem UNESCO-Weltkulturerbe durchgeführt. Welche besonderen Denkmalschutzauflagen müssen die Handwerker, freiwilligen Restauratoren beachten?
Es ist wie bei allen Denkmalen, die geschützt sind, dass man sich bei Eingriffen nur im Rahmen der gesetzlichen Regelung bewegen darf. Da wir nur Pflegemaßnahmen machen und nicht eingreifen, nichts verändern, gibt es keine besonderen Anforderungen. Also alle Anforderungen ergeben sich aus dem gesunden Menschenverstand, dass man nichts zerstört, dass man keine Materialien einbringt, die nicht historisch sind und dass man versucht, möglichst vorsichtig zu arbeiten und aber auch gleichzeitig vorausschauend zu arbeiten, sodass man nicht nur jetzt einen schnellen Erfolg sieht, der nächstes Jahr wieder vergangen ist, sondern dass man so grundsätzlich arbeitet, dass die Arbeiten, die man ausführt, von Dauer sind. Und da ist zum Beispiel das Aufrichten, das Reparieren der historischen Treppe ein gutes Beispiel, dass die Reparaturen, die mit Beton gemacht worden sind, weil es einfach notwendig war, damit die Stufen nicht total kippeln und herunterfallen, dass man den Beton wirklich rausnimmt und ein festes Steinbett legt, auf die man die Stufen legt, so wie es historisch war.
Mit welchen unerwarteten Problemen, wie zum Beispiel durch Witterung oder verfallene Bausubstanz, hatten Sie bisher zu kämpfen?
Glücklicherweise gab es noch keine unerwarteten Probleme. Die Wettervorhersage ist ja auch so, dass wir nicht 3 Tage Regenwetter zu erwarten haben und dass wir gut draußen arbeiten können. Wenn die Arbeiten gut vorbereitet sind, dürfte es eigentlich keine unerwarteten Probleme geben. Aber vielleicht gibt es unerwartete Entdeckungen. Bei der Dokumentation der Grabplatten, die im Weg stehen, ist es so, dass ein ganzer Teil dieser Grabplatten vollkommen von Efeu überwuchert ist. Wenn wir den dann vorsichtig beseitigen, kann es durchaus sein, dass wir die eine oder andere aussehenerregende Inschrift oder ein Familienwappen oder irgendeinen anderen historisch bedeutsamen Fakt sehen, mit dem wir noch gar nicht rechnen. Wir haben Erfahrungen mit der Arbeit an historischen Friedhöfen. Wir haben über mehrere Jahre in Deutschland an jüdischen Friedhöfen gearbeitet und dort zum Beispiel in Halberstadt 1100 jüdische Grabsteine dokumentiert. Wir haben gerade am Wochenende zu Ende gegangen, ein Projekt am Friedhof des Naumburger Doms, auch Weltkulturerbe, gearbeitet. Und in beiden Fällen haben wir im Zuge der Dokumentation Grabsteine gefunden, die sich auf Personen bezogen, die sehr relevant für die jeweilige Ortsgeschichte waren und von deren Existenz an diesem Ort niemand wusste. Im Gegenteil, wo Forscher gesucht haben, wo ist denn dieser Herr, beziehungsweise im anderen Fall war es eine Dame, begraben. Und das haben wir dann im Zuge unserer Untersuchung und Dokumentation herausfinden können. Insofern würde ich denken, Unerwartetes wird eher positiv sein. Wer weiß, welche unerwarteten Entdeckungen vor uns liegen.
Wie reagieren die Menschen vor Ort in Schäßburg und die ausgewanderten Schäßburger auf diese Aktion?
Wir sind ja erst seit 2 Tagen da. Es dauert ja immer eine Zeit, bis in einer Ortsgemeinschaft, in einer Gemeinde sichtbar wird. Da sind junge Leute, die aus 12 verschiedenen Ländern weltweit kommen. Das eine ist, dass es angekündigt ist und dass in der Kirchgemeinde die Mitglieder Bescheid wissen, da kommen junge Leute. Das andere ist, dass diese jungen Leute dann auch wirklich da sind und arbeiten und auf dem Friedhof sichtbar sind. Insofern wird es noch ein paar Tage dauern, bis unser Arbeitseinsatz auch sichtbar ist in der Kirchgemeinde und Ortsgemeinde. Aber alle Rückmeldungen, die wir oder alle Reaktionen, die wir bisher bekommen haben, sind ausgesprochen positiv. Die Leute sind ausgesprochen gastfreundlich, ausgesprochen hilfsbereit. Und wir haben es bewusst auch so, das Bildungsprogramm, was ja immer an den Nachmittagen oder Abenden passiert, also nach der Arbeit, so organisiert, dass wir in möglichst direktem und vielfältig direktem Kontakt mit Vertretern der Stadtgemeinde, der Kirchgemeinde, der Ortsgemeinde sind. Zum Beispiel wird morgen Nachmittag eine Führung einer Schäßburgerin sein durch die Stadt, aber nicht eine touristische Führung, sondern eine Führung aus dem Blickwinkel einer Person, die in der Stadt aufgewachsen ist und seit ihrer Geburt in Schäßburg lebt. Wir werden in der kommenden Woche zum Beispiel eine Gesprächsrunde haben mit Vertretern der Kirchgemeinde, der Stadtgemeinde und der Heimatortsgemeinschaft, um den Teilnehmern die besondere Situation, quasi den Exodus der Siebenbürger Sachsen und die Situation nahezubringen, dass ein reiches kulturelles Erbe jetzt in der Verantwortung liegt von relativ wenigen Leuten. Insofern versuchen wir da ganz bewusst die Verbindung herzustellen mit den Bürgern der Gemeinde und den Mitgliedern der Kirchgemeinde. Und alle Reaktionen sind bisher sehr positiv, sehr aufgeschlossen, sehr gastfreundlich.
Wie wird dieses große Vorhaben finanziert und wie können Unterstützer oder Spender das Projekt aktiv unterstützen?
Das Projekt wird kombiniert, organisiert und finanziert. Einerseits von unserer Seite, European Heritage Volunteers. Wir sind in Deutschland ansässiger Verein, der am kulturellen Erbe in Deutschland und in anderen europäischen Ländern arbeitet. Und wir haben einen bewussten Fokus auf die Unterstützung von Projekten in Ländern, denen es wirtschaftlich weniger gut geht als Deutschland. Und wir finanzieren mit den Projekten, die wir in Deutschland durchführen und in Westeuropa durchführen, finanzieren wir Projekte in Osteuropa und Südosteuropa, so eben auch das Projekt in Schäßburg. Und zusätzlich wird es finanziert durch die Kirchgemeinde. Es wird finanziell unterstützt durch die Heimatortsgemeinschaft. Und es gibt viele Unterstützungen, die ohne Geldfluss funktioniert. Zum Beispiel die Übernachtung, was ja nicht einfach ist, für 2 Wochen 14 Personen unterzubringen, erfolgt im Internat der Schule. Deswegen sind wir auch in dieses Zeitfenster gegangen, weil jetzt noch Ferien sind und die Übernachtung zur Verfügung steht. Also im Endeffekt ist es nur möglich, so ein Projekt zu machen durch eine Mosaikfinanzierung, wo jeder das beiträgt, was er kann. Also einerseits wir als Träger des Projektes, dann die Kirchgemeinde als Träger des Friedhofes, dann die Heimatortsgemeinschaft, die sich dem Kulturerbe in Schäßburg verpflichtet fühlt und eben weitere Unterstützer. Und Sie fragten noch, wie man das Projekt unterstützen könnte. Alle 3 Organisationen konnten, die auf ihren Webseiten zu sehen sind. Und wenn jemand eine Spende geben würde, dann wäre es schön, dass dort explizit vermerkt wäre, für das European Heritage Volunteers Projekt oder das Freiwilligenprojekt auf dem Bergfriedhof. Das ist nicht mehr nötig für dieses Jahr. Dieses Jahr ist durchfinanziert, aber wir wollen gern weiterarbeiten. Alle 3 teilnehmenden Institutionen und Organisationen, also European Heritage Volunteers, die Kirchgemeinde und die Heimatortsgemeinschaft, haben jetzt schon nach der kurzen Zeit, seitdem es begonnen ist, den Wunsch ausgedrückt, das Projekt zu verstetigen und weiterzuführen. Und wenn es das auch 2027, 2028 geben soll, dann müssen wir natürlich noch suchen und uns bemühen, wie wir dort die Finanzierung zustande kriegen. Insofern ist Hilfe dafür durchaus willkommen.
Werfen wir nun einen Blick in die Zukunft. Wann sollen die aktuellen Arbeiten abgeschlossen sein und welche langfristigen Pläne gibt es für den Erhalt des Bergfriedhofs in Schäßburg?
Das gegenwärtige Projekt hat am 3. August angefangen und wird am 15. August beendet sein. Das ist immer so. Wir haben immer 2-wöchige Projekte, weil es sich auch in die beruflichen und Studienlebensläufe der Teilnehmenden, die ja zum großen Teil Studierende sind oder gerade im Studium abgeschlossen sind, einfügt. Wir haben innerhalb des Projektes eine öffentliche Veranstaltung, die ist in diesem Jahr am 11. August, am Dienstag, 18 Uhr im Haus mit dem Hirschgeweih in Schäßburg. Da werden einerseits die Arbeiten vorgestellt und andererseits werden einige der Teilnehmer vergleichbare Beispiele von großen Friedhöfen, die von einer relativ kleinen Gemeinde verwaltet und gepflegt werden, vorstellen. Das heißt, wenn jemand interessiert ist, ist das eine gute Möglichkeit, am 11. August 18 Uhr nach Schäßburg zu kommen. Und dann wünschen wir alle 3 beteiligten Organisationen, European Heritage Volunteers, die Kirchgemeinde und die Heimatortsgemeinschaft, dass das Projekt sich verstetigt und dass man jedes Jahr ein solches Projekt am Bergfriedhof in Schäßburg durchführen kann. Das wird natürlich nicht den ganzen Friedhof, allen Arbeiten, die auf dem ganzen Friedhof nötig sind, abdecken können. Das kann nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass beständiger Einsatz Jahr für Jahr einerseits etwas bewegen sein kann. Wir haben Orte, an denen wir seit 16 Jahren jeden Sommer ein bis zwei Projekte machen. Und zudem gibt ja auch der Umstand, dass junge Leute in eine doch eher ältere und alternde Kirchgemeinde kommen und diese unterstützen, gibt ja auch eine Hoffnung und gibt ja auch einen schönen Ausblick auf das Folgejahr oder die Folgejahre. Insofern hoffen wir, erstmal müssen wir das Projekt dieses Jahr abschließen, aber hoffen wir, dass es im Sommer 2027 und 2028 und vielleicht darüber hinaus auch wieder Projekte geben wird.
Damit geht das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa zu Ende. Wir bringen täglich drei Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen nicht selten zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, die jeweils aktuellen Empfangsdaten im Internet bei rri.ro abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Möglichkeiten zum Abruf digitaler Streaming-Formate. Unsere Angebote gibt es ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast. Auch darüber gibt es mehr Informationen auf unserer Homepage. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.